Herzlich willkommen zu unserer Folge 1.0 Anonyme Aufschieber. In dieser Folge unseres Podcasts Ticks und Tricks erzählen wir dir alles rund ums Aufschieben und warum wir alle mehr oder weniger dazu neigen, unangenehme Dinge aufzuschieben. Du erfährst außerdem, ob die sogenannte Prokrastination bei dir normal oder schon krankhaft ist. Und wir geben dir Tricks, damit du zukünftig besser das Aufschieben ins Einfach-Machen umsetzen kannst. Am Ende wirst du verstehen, was dich eigentlich daran hindert, Dinge zu tun, die du tun solltest. Wir, das sind Björn und Daniela aus dem Team von Smartsteuer. Hi, Björn.
Hallo, Daniela. Durch die Scheibe, durch unsere Spuckschutzwand.
Ja, etwas unscharf.
Das ist vielleicht auch besser so, ich bin nicht geschminkt. Ja, ich bin super gespannt auf unser Gespräch, denn ich gehöre, glaube ich, zu denen, die davon profitieren können, wenn sie endlich rausfinden, wie sie dieses vermaledeite Thema loswerden, denn ich bin ein bekennender Prokrastinierer. Wie geht es dir?
Ja, so manche Sachen schiebe ich tatsächlich auch auf, habe mich da auch schon wirklich mit beschäftigt, warum, wieso, weshalb. Ich schiebe allerdings, glaube ich, eher die unwichtigen Sachen auf.
Schon mal gut.
Ja, das ist beruhigend. Unwichtig insofern Aufräumen von Schubladen oder den berühmten Nebenräumen. Ich habe allerdings auch mein Projekt Abnehmen, um sich wieder wohlzufühlen, habe ich auch sehr lange aufgeschoben. Und das ist ja auch nicht so wichtig, aber man kann es aufschieben, aber es ist dann immer schade, wenn man es aufschiebt.
Ja, wir haben heute zum Zeitpunkt der Aufnahme den 7. Januar, ganz frisch im Jahr. Das ist ja so ein Zeitpunkt, wo die meisten noch relativ frisch mit guten Neujahrsvorsätzen dazu gehört, glaube ich, unter den Top, weiß ich nicht, 3, 4, 5 sicher auch das Abnehmen dazu. Was hat dir geholfen, das, nachdem du es lange aufgeschoben hast, jetzt doch in Angriff zu nehmen? Und du sitzt hier vor mir und ich erkenne dich kaum wieder, weil du jetzt in den letzten gefühlt Wochen, also so viel an Gewicht verloren hast, dass mir ein bisschen Sorgen macht schon.
Nein, das muss es nicht. Ich habe immer noch eine Hosengröße größer als meine 16-jährige Tochter. Habe ich gestern festgestellt. So weit ist es dann doch noch nicht. Ja, was hat mir geholfen? Mir hat auf jeden Fall geholfen, ein festes Ziel zu haben. Also dieses Ziel für mich zu erkennen, dass das wirklich brennt und dass es einfach so anders nicht zu erreichen ist. Das Ziel war einfach, sich wirklich wohl zu fühlen. Und das habe ich dann für mich irgendwann im Sommer letzten Jahres erkannt und habe dann gesagt, jetzt mache ich das ohne festes Ziel, zwar in Zahlen ausgedrückt, aber dass ich das Projekt einfach wirklich angehe.
Okay, aber du hast nicht gesagt, ich will jetzt bis zum, weiß ich nicht, Ende nächsten Jahres und so viel Kilo verloren haben, sondern nur, du willst dein Wohlfühlgewicht und das
Genau. Bestimmt
sich aus der Tatsache, ob du dich dann wohlfühlst, ja?
Richtig, genau.
Ah, ja, interessant. Hast du dir Zwischenziele gesetzt oder irgendwie das kleiner geschnitten, weil es ist ja aus dem, also man kann ja abnehmen, indem man viel mehr Sport macht, viel weniger oder ganz anders isst. Man kann, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein, Programme, Diätprogramme starten. Hast du dir da irgendwie Schritt für Schritt das überlegt oder alles gleichzeitig angefangen?
Ja, also ich habe erstmal überlegt, da ich ja schon wusste, wie es ungefähr geht, dass es natürlich mit der Ernährungsumstellung auf jeden Fall super wichtig ist. Das habe ich als erstes in Angriff genommen und war super froh, als wir im Sommer eben nicht mehr täglich für die Kinder kochen musste oder es auch einfach nicht mehr getan habe und wir so ein bisschen easygoing im Haushalt hatten. Dann habe ich mich um mich gekümmert und hatte dann auch schon einige Erfolge, aber das ist natürlich immer so, dass es dann irgendwann ja stagniert. Und da habe ich auch irgendwann mal verzweifelt gefragt, Mensch, was meinst du denn hier zu meinem Mann? Wann bin ich denn endlich so weit? Und er so, ja, vielleicht im Spätherbst. Und das hat mich natürlich nochmal so richtig geärgert. Spätherbst okay. Mit einem Sommerhilfe. Nein, und dann habe ich natürlich auch wirklich mit viel, viel, viel Sport angefangen. Und dazu habe ich mich nicht gezwungen. Ich habe halt gemerkt, wie gut es einem tut und dass es auch richtig Spaß machen kann. Und das wurde dann wirklich zu so einer Sucht, hört sich jetzt negativ an, aber es wurde dazu wirklich eine alltägliche Routine, die mich total gut beeinflusst hat, also die mir echt auch ein gutes Feeling gegeben hat.
Das finde ich total interessant, also zwei Sachen finde ich da jetzt gerade interessant, wie du das erwähnst. Das eine ist ein Stück weit doch Zwischenziele im Sinne von Belohnungen oder sich selbst sagen, guck mal, ich habe ja schon was erreicht, anstatt nur mit dem Ziel, ich bin erst glücklich, wenn ich, weiß nicht, was bei dir die Zahl wäre, ich habe durchaus auch ein paar Pfunde, die ich verlieren müsste, wenn ich dann unter der Dreistelligkeit mal endlich wieder wäre. Das ist so ein klares Ziel und alles bis dahin das ist fühlt sich für mich dann nicht nach Fortschritt an, auch wenn ich was verloren habe, aber für dich klingt das gerade danach, als das nutzt du als Motivationselement. So, ah, ja, eine Woche rum und wieder 500 Gramm oder keine Ahnung, in welchen Schritten das gehen sollte.
Das habe ich gerade eben nicht gemacht. Hast du nicht weil gemacht? Das hätte mich jetzt total frustriert, wenn eben dieses Ziel nicht erreicht wäre. Also mich frustriert das so, diese Zahlen, dieses Zahlentracking. Also ich muss mich gut fühlen. Also ich habe wirklich auf mein Bauchgefühl geachtet und ich wusste ja, das geht auch so ein bisschen in Wellen. Mal nimmt man wieder viel ab und wenn man dann anfängt, auch ein Training ein bisschen bewusster zu planen, sprich, ich mache auch mal Intervalle, was viel mehr Energie verbraucht und so weiter und stelle mal ein bisschen hier um und mache mal wieder intensivere Zeiten und gehe auch mal hungrig ins Bett. Ja, das habe ich auch gemacht. Öfter. Aber das geht alles, weil das hängt ja zusammen. Wenn man Sport macht, dann hat man halt eben auch nicht mehr so viel Appetit und ja.
Hast du dir das mit anderen zusammen vorgenommen? Also gibt es irgendwie so eine externe Motivation noch, Leute, die dich pushen, Freundinnen oder Freunde, die das mit dir gemeinsam begonnen haben oder weiß nicht, ein Fitnessclub, wo du dich angemeldet hast, der einfach Geld kostet, wo man sagt, wenn ich da jetzt nicht hingehe, wäre es vertan.
Nein. Also das kam aus mir selbst raus und das finde ich auch mal ganz wichtig, dass man sich selbst motiviert und nicht abhängig ist von anderen. Also es sei denn, man ist natürlich so ein Drucktyp, ne? Also da kommen wir ja auch, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen, was für einzelne Typen es gibt, wie sie funktionieren. Und ich funktioniere halt einfach eher über, hey, ich habe es geschafft, ich fühle mich schon wieder etwas leichter und beweglicher und Sport geht noch besser. Das waren so Step-by-Step-Erfolge.
Aber das meinte ich, glaube ich, wenn du sagst, es ist nicht so eine Kilozahl, aber du hast zumindest den Fortschritt selbst schon genossen und nicht nur das Ergebnis quasi herbeigesehen, dass du es irgendwann mal erreichen willst, sondern den Prozess schon.
Genau.
Das heißt, ich fühle mich jeden Tag besser, das Laufen fällt mir leichter und geht jedes Mal besser. Das finde ich total spannend, weil das könnte, wir kommen sicher noch dazu, ja ein so ein Erfolgsfaktor sein, so große Projekte in kleine Zwischenschritte runterzubrechen, zu sagen, auf dem Weg dahin passieren auch schon gute Dinge. Jetzt nicht von ungefähr liegt uns das Thema Steuern ja irgendwie am Herzen. Da ist das irgendwie, finde ich das jetzt gerade schwierig, mir vorzustellen, was da der Teil ist, wo ich dann Gefallen dran finde. Und ich habe in der Vorbereitung natürlich auch ein bisschen recherchiert und habe ein Video gefunden, das hatte ich sogar schon mal gesehen. Ich bin ein großer Prokrastinierer mit YouTube-Videos. Insofern, ich habe es noch nicht durchgeguckt, YouTube, aber ich bin kurz davor, glaube ich. Und ein Video gehört zu einer ganz spannenden Reihe, die TED Talks, die kennen bestimmt viele der Hörer auch, wo es ja um alle möglichen Themen geht. Und ein Video ist von Tim Urban, der Macher von, ich weiß gar nicht mehr, wie sein Blog heißt, aber war durchaus schon vorher populär. Sein Video hat ihn, glaube ich, nochmal richtig gepusht. Das hat inzwischen 34 Millionen Aufrufe. Und da geht es um Prokrastination und er erzählt von sich und dass er ein großer Prokrastinierer ist und er hat so ein ganz schönes Bild, er hat das richtig so selbst gezeichnet, meinte, im Gehirn von Prokrastinierern gibt es nicht nur den Menschen, der da am Steuer sitzt und rationale Entscheidungen trifft, sondern es gibt den, auf Englisch ist das jetzt den Instant Gratification Monkey, der Affe, der immer auf die kurzfristigen Belohnungen aus ist und der übernimmt dann immer kurzfristig das Steuer, wenn der andere eigentlich gerade sagt, ich will auch jetzt hier mal was Wichtiges tun. Der sagt, das ist gar kein Problem, solange es eine Deadline gibt. Denn dann kurz vor der Deadline wacht der, ich weiß nicht mehr, wie das genannt hat, irgendwie das Deadline-Monster auf oder so. Und vor dem hat dieser Affe Angst. Und dann kann wieder der rationale Denker da übernehmen. Und das ist ja bei der Steuer auch so. Da gibt es dann halt diese Deadline. Und das merken wir bei uns in den Zahlen auch. Dann machen halt alle ihre Steuer. Ich auch, kurz vorher. Obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste. Aber es gibt ja diese Themen, wo es keine Deadline gibt. Und ehrlich gesagt, dein Projekt gehört ja auch dazu. Du hast ja jetzt nicht eine Deadline, wo jemand sagt, wenn du bis dahin nicht, dann weiß ich nicht, passiert irgendwas, verlässt dich dein Mann, ich will das nicht hoffen, das wäre ja schlimm, oder weiß ich nicht, ist gesundheitlich irgendwas bedroht,
ja.
Ne?
Ja.
Das muss man sich selber setzen und da sagt er, da wird's richtig kritisch, weil da gibt's dieses Monster nicht, da muss man irgendwie selber diesen Affen besiegen. Und das finde ich auch spannend, wenn für alle Selbstständigen, für alle die ja bei uns, ne, wir sind da alle Chefs bei uns bei Smart Steuer, gibt's auch keinen mehr, der mir so richtig sagt, was ich machen soll, muss ich selber Ziele setzen und da ist keiner, der mir auf die Finger haut, wenn es nicht klappt. Wie geht man damit um?
Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, eben diese Kontrolle und das eigene Ziel wirklich auch zu setzen und es auszusprechen oder klar vor Augen zu haben. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir, Björn. Also ich habe einfach mal eine persönliche Frage für dich so formuliert. Bist du ein Erregungsaufschieber oder bist du ein Vermeidungsaufschieber?
Was ist ein Erregungsaufschieber?
Echt?
Was ist das? Nee, was ist das? Muss ich mir noch mal erklären.
Ja, also der Erregungsaufschieber, der hat da also sozusagen sozusagen einen richtigen Kick, wenn er das so bis zum Schluss aufschiebt. Und es, also ich sag mal, gerade wenn es um kreative Aufgaben geht, dann braucht er ja diesen Kick, diesen Adrenalin-Ausstoß, um wirklich kreativ zu werden. Das sagt er sich zumindest. Oder vielleicht ist es auch einfach so. Also ich glaube, in allen Kreativberufen ist das bestimmt so. Oder wirklich dieser krasse Vermeidungsaufschieber, der ja, glaube ich, weit verbreitet ist, der wirklich sagt, also nein, ist jetzt alles noch nicht so wichtig und ich ziehe was anderes vor.
Da bin ich auf jeden Fall Letzteres. Im Gegenteil, gerade bei kreativen Arbeiten finde ich das noch belastender, wenn ich da unter Stress gerate, weil eine Deadline anrückt, weil ich dann ja nicht mehr mein bestes Ergebnis abliefern kann, denn das muss auch mal ruhen. Also jetzt neben den beruflichen Tätigkeiten fotografiere ich halt noch, wenn ich da jetzt unter Stress gerate und sage, ich brauche jetzt aber in 3 Minuten das Bild, weil dann geht die Sonne unter, zum Beispiel, ja, da ist halt eine Deadline, wenn du einen Sonnenuntergang fotografieren willst, dann kommt da meist nichts bei raus. Wenn ich Zeit habe, alleine mit der Kamera unterwegs bin oder so, habe ich viel mehr Muße und kann auch im Nachhinein nochmal überlegen, was ist jetzt wert oder brauche ich das Foto vielleicht nicht, aber auch im Job, eine Präsentation, wenn man die vorbereiten will, auch das ist irgendwie ein Stück weit ein kreativer Akt, da achte ich schon drauf, dass ich das nicht auf den allerletzten Drücker mache, jedenfalls nicht den Beginn. Ich finde das okay und weil ich halt Aufschieber bin, dass ich bis zur letzten Minute vielleicht auch noch dran arbeite und nochmal eine Änderung vornehme, aber wenn ich nicht schon eine Weile vorher den roten Faden im Kopf habe, dann nehme ich mir selbst die Chance, auf dem Weg bis zur Deadline quasi auch noch Ideen für Änderungen zu haben. Dann kann ich ja nur mit dem kurzen Moment leben, den ich mir dann selbst nehme. Also gerade bei kreativen Sachen verschafft mir es um Gottes Willen keinen Kick, sondern im Gegenteil eine große Panik, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht meine beste Arbeit abliefern. Es ist tatsächlich leider das, wie heißt das andere Wort?
Der Erregungsaufschieber?
Ja, also das bin ich nicht, sondern der
Vermeidungsaufschieber.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Leider.
Ja, es gibt auch noch weitere Typen. Also du kannst dich ja jetzt schon ziemlich gut selber einschätzen. Du hast halt immer viele Deadlines. Das kennen wir ja irgendwie von deinem Terminkalender. Und von daher weißt du also eigentlich auch wahrscheinlich schon so ein bisschen, wie du funktionierst. Und von daher bist du dir, glaube ich, auch sehr bewusst über diese Aufschieberitis, deine persönliche. Also es gibt verschiedene Typen, definitiv. Das hat man einfach mal so definiert. Vom Saubermann, der wirklich anfängt zu putzen und aufräumt, bevor er sich ans Werk macht. Also auch wieder Vermeidung irgendwo. Der Panikmacher, das ist sicherlich auch Typ Erregungsaufschieber. Es gibt noch einen Listenmacher, der wirklich sich erstmal so ein Gerüst macht, muss, um überhaupt irgendwas anzufangen, aber fängt das dann trotzdem nicht an.
Er schreibt lieber Listen, wie er es machen würde, als es selber zu tun. Ja.
Genau, so ein bisschen auch als Proforma-Ausrede. Der Multitasker, dazu zähle ich dich aber auch so ein bisschen.
Ja, leider.
So sehr viele Projekte und dann guckt man mal, was man irgendwie doch als erstes realisiert. Und es gibt natürlich noch, das kennen wir, glaube ich, unter vielen jungen Leuten, die Internet-Junkies, die wirklich aufraffen können, wirklich das Wichtige zu erledigen und immer wieder nochmal das Handy und Social Network und so weiter vorschieben.
Ja, so jung bin ich ja noch gar nicht mehr, aber es betrifft mich tatsächlich auch, bin da sehr anfällig für. Und das ist was, da habe ich tatsächlich durch Reflexion auch gelernt, dass ich weiß, dass ich so leicht abzulenken bin durch jede Notification und E-Mail und so, wenn ich gerade genau weiß, ich brauche jetzt eigentlich eine Stunde unkonzentrierte Zeit am Rechner, um irgendwas zu tun, dann weiß ich, wenn das Ping macht, das Outlook-Postfach, dann gucke ich nach. Das kann ich gar nicht verhindern. Das heißt, was ich mache, wenn ich weiß, ich muss jetzt eine Stunde konzentriert arbeiten, ist diese Sachen aus. Ne, weil ich mich selber nicht genug unter Kontrolle habe, um das dann nicht zu tun, dann muss ich wenigstens die Ablenkung reduzieren. Ehrlich gesagt, deswegen sind auch früher, als wir noch Bahn gefahren sind oder Flugreisen gemacht haben, waren diese Zeiten immer ganz gut zum Arbeiten, denn da habe ich diese Ablenkung nicht, denn bis heute, liebe Deutsche Bahn, geht das Internet ja meistens nicht. Und in dem Fall ist das was Gutes. Also alle Prokrastinierer da draußen sollten der Bahn dankbar sein. Die würden sonst gar nichts mehr schaffen, wenn es auch noch Internet gäbe in der Deutschen Bahn. Also ich habe ein paar Dinge gelernt, wie ich mich besser zügeln kann, um so zum Beispiel Ablenkungen zu vermeiden. Aber tatsächlich passiert mir das, du hast es ja schon gesagt, gerade wenn mehrere Sachen gleichzeitig zu tun sind, schon auch noch, dass ich da ständig hin und her springe. Ich habe mir ehrlich gesagt über die Jahre so ein bisschen eine Ausrede auch gesucht und habe gesagt, naja, also bin ich in meinem Job auch ja so gestrickt, dass ich in der Regel keine Vorgaben habe. Wir haben halt unsere vielen, vielen Kunden, aber jetzt nicht den Kunde, der einen uns bezahlt und sagt, was wir zu tun haben, sondern wir entwickeln selber Dinge. Das heißt, wir machen uns den Stress selbst und die Projekte. Das hat halt den Vorteil, dass man sich selber aussuchen kann, und den Nachteil, dass da keiner eben Deadline setzt. Und ich habe mir dann selber als Ausrede gesucht, auch für dieses Verhalten von diesem Springen, dass es einem ja aber auch hilft, zu jeder Zeit das zu machen, wo einem gerade das Herz nach ist, wo man gerade das Gefühl für eine hohe Priorität hat. Das hilft ja durchaus auch. Es gibt da so ein berühmtes, ich muss das nochmal nachschlagen, Parkinson'sche Gesetze, das hast du vielleicht schon mal gehört, jedenfalls so umgangssprachlich. Alles dauert so lange, wie man Zeit sich dafür nimmt, quasi. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt, ich bin da total geordnet und ich weiß, in einem halben Jahr habe ich da ein Projekt abzuliefern, und dann dauert das auch ein halbes Jahr. Und wenn ich aber das aufschiebe, dann schaffe ich es quasi effizienter in der Kürze der Zeit, kurz vor der Deadline. Oder ich schaffe in der Zeit sogar noch mehr Projekte gleichzeitig, weil ich die auch alle gleichzeitig irgendwie versuche zu bearbeiten. Aber ich muss zugeben, das ist manchmal wirklich mehr eine Ausrede, als dass es wirklich hilft. Denn ganz häufig ist es auch eine Vermeidungsstrategie.
Ja, also ich denke, der ganz große Unterschied, oder was man eigentlich wirklich bei diesem Thema ein bisschen betrachten muss, ist der Unterschied, was ist wann schon krankhaft? Hm. Also was bedeutet eine echte Konsequenz, die negative Auswirkungen auf das eigene Leben, auf den Job, vielleicht sogar das Beschäftigungsverhältnis hat? Oder was ist eigentlich normal? Was sind wir alle irgendwo? Wo haben wir alle irgendwie unseren normalen Schweinehund? Also bei mir in der Familie ist es einmal so gewesen, dass ein Familienmitglied, sage ich jetzt einfach mal, eine Stelle angenommen hat, um wirklich eine Doktorarbeit fertig zu bekommen oder überhaupt sie fertig zu stellen, und hat es dann aber gar nicht gemacht, obwohl die Stelle ja dafür ausgelegt war.
Sondern?
Er hat es vermieden oder nicht gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Und das war natürlich wirklich eine große Überraschung innerhalb der Familie. Manche fanden das jetzt wirklich gar nicht tragisch, aber manche Betroffene fanden das wirklich sehr shocking. So, warum, wieso, weshalb, wie kann das sein? Also ich sag mal, das ist ja dann nichts Kleines, und es ist ja auch von jemandem, der eigentlich, wenn er schon studiert hat, die Intelligenz hat, das zu Ende zu bringen. Aber trotzdem eben, wo sowas vorkommt. Und dann ist es natürlich wirklich eine echte Konsequenz sozusagen fürs Leben, weil diese Chance oder diese Möglichkeit gibt's ja dann vielleicht auch irgendwann nicht wieder. Ne?
Ja, man schadet da in dem Fall ja bei dem Beispiel nur sich selbst. Muss man sagen, okay, dann ist das halt so. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo man auch noch anderen schadet mit dem Aufschieben oder Dinge zu spät machen. Ich muss jetzt ganz selbstkritisch sagen, ich hatte vor 2 Jahren oder so einen Fall, das war schon ein bisschen bitter, da war ich in so einer Stressphase, und da hat mich dann auch jeder Anruf gestresst, so dass ich die eine auf die Mailbox hab gehen lassen und gesagt, ja, da nimmst du ja mal später Zeit für und kannst sie abhören. Sondern sammelten sich da diese Anrufe, und ehrlich gesagt, das machte mir immer noch mehr Stress, dann auch jeden Tag auf dem Telefon diese rote Zahl da zu sehen, wie viele Anrufe da auf der Mailbox noch sind. Aber und dann konnte ich noch weniger abhören, weil ich wusste, oh Gott, das kostet jetzt richtig viel Zeit, und es wird vielleicht auch unangenehm, weil man den Leuten erklären muss, warum man sich 2, 3, 4, 5 Wochen nicht zurückgemeldet hat. Und irgendwann habe ich es dann endlich geschafft. Das war ein schöner Tag. Ich erinnere mich noch, hier in Hannover, da vor der Oper, habe ich dann in der Mittagspause gesagt, so, jetzt arbeitest du die mal ab. Und irgendwie konnte ich das an dem Tag. Und dann bin ich die Anrufe durchgegangen, das meiste war in der Zwischenzeit längst erledigt, alles unproblematisch. Und eines war ein Anruf von einer Fernsehredaktion, die uns einladen wollten, als Experte quasi für so Steuerthemen und so in so einer Fernsehsendung aufzutreten. Da war die Deadline längst rum, sich zurückzumelden. Also da hat uns das richtig geschadet, nicht nur mir persönlich, sondern auch uns als Unternehmen, dass wir uns da nicht präsentieren konnten, weil ich diese blöden Anrufe nicht abhören wollte. Also manchmal sind die Konsequenzen ja doch schon auch greifbar.
Ja, ich glaube, das ist dann aber auch so dieses Berühmte, was einen so ein bisschen aufrüttelt dann wieder für eine Zeit lang, wo man sagt, hey, das ist auch alles ein bisschen eine Frage der Selbstkonditionierung, der eigenen Zielsetzung, der eigenen Organisation. Das ist auch das, was wir später vielleicht gleich nochmal als ein paar Tipps so durchgeben können, dass es wirklich viel mit Organisation zu tun hat und wie man sich da aufstellt. Ja. Weil es ist ja vermeidbar eigentlich. Ne?
Genau, und du hast ja schon gesagt, wir kommen sicher gleich noch dazu. 1, 2 Tipps habe ich in meinem Leben auch schon gelernt, und manche wende ich sogar dann auch an. Aber du hast noch was anderes gesagt, und zwar, es gibt noch diesen Unterschied zwischen pathologischer Prokrastination, die echt krank schmackhaft ist. Und da hatte ich ein bisschen recherchiert, gibt es tatsächlich auch ein Institut, das nennt sich die Prokrastinationsambulanz. Und das ist jetzt wirklich keine Satire, sondern es ist von der Uni Münster eine Organisation, die sich damit beschäftigt, also wirklich ein bisschen auszusortieren zwischen eben diesen Fällen, wo wir drüber lachen und sagen, ja, kennt alle, jeder und die Steuererklärung wird wieder auf den letzten Drücker fertig. Und den, wo es andere Konsequenzen hat und gar nicht so sehr jetzt die verpasste Chance um den Doktortitel, sondern was die Psyche angeht. Denn die Grenze dann bis zur Depression sind offensichtlich dann auch dann dünn bei den schwerwiegenden Fällen.
Ja.
Und das, es gibt so ein Schaubild, es gibt auf der Website von der Uni Münster, wir können das ja dann verlinken, einen Selbsttest, da kann man in so zig Fragen am Ende einen Wert rausbekommen, quasi in Prozenten von der Menschheitsbevölkerung, wie schlimm ist es denn? Und da liege ich schon in den oberen 10% mit meinem Verhalten tatsächlich. Das ist aber wohl alles noch in den Griff zu kriegen. Und dann gibt's ein Schaubild, das einem so ein bisschen helfen soll, zu erklären, was das Problem ist. Und das ist das so ein Teufelskreis. Denn wenn man Dinge aufschiebt, ich habe das gerade schon erklärt mit meinen Anrufen, dann führt es nicht nur dazu, dass man eben das aufschiebt, sondern dass man sich dabei dann schlecht fühlt und schiebt es deswegen noch weiter auf. Und das verschlimmert das Ganze ja nur und man fühlt sich noch schlechter. Und diesen Kreislauf, wenn man
genau,
aus dem nicht wieder rauskommt.
Genau, man versucht es sich zu vereinfachen, das Leben, ja, oder diese ganze unangenehme Geschichte. Aber letztendlich, das nennt man, glaube ich, Depletion-Effekt auch, habe ich gelesen. Ja. Genau, das ist also dann auch wirklich über eine Erschöpfung hinaus quasi wirklich eine Überforderung ist, die dann aber wiederum ist das Ganze noch verkompliziert und eben verschlimmert. Also ein kleiner Teufelskreis, wie du sagst, genau.
Ja, es gibt eine Untersuchung, die auch die konkreten Auswirkungen auf Joberfolg und vor allen Dingen auch gefühlten Stress, arbeitsbedingten Stress untersucht hat. Da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. Also die Aufschieber haben leider tatsächlich häufiger Stresssymptome bei der Arbeit, den sie sich leider selber machen, weil sie durch das Aufschieben in Stress geraten. Also es gibt gute Gründe dafür, sich das mal genauer anzugucken. Ne? Du hast ja recht, wir schieben alle irgendwas auf. Aber an den Stellen, wo es uns wirklich schadet, und da hilft dieser Test vielleicht auch, den mal zu machen, sich da nochmal zu reflektieren und dann an den Stellen, wo es wirklich unangenehm wird und für einen selber auch unschön, wenn man unter Stress gerät, vielleicht doch mal ein paar Tipps, gerade jetzt gute Neujahrsvorsätze für 2021 mal demnächst zu beherzigen, weil wir wollen uns alle wohlfühlen und nicht unter Stress geraten.
Ja, so ist es. Also wir haben ja auch bei unseren Kollegen mal rumgefragt, was die denn so alles umtreibt in Sachen Aufschieberitis. Und das ging auch interessanterweise wirklich von unwichtigen Dingen, wie hier sagt jemand, Abwasch, Rechnung überweisen. Okay, das ist, hat dann wieder irgendwann Konsequenzen.
Oh ja, ich habe schon viel Mahngebühren bezahlt in meinem Leben.
Umfragen beantworten, sehr witzig. das Random Coffee, das ist ja unsere Homeoffice-Interaktionsmöglichkeit, mit jemandem zu sprechen.
Zufällig als geloste Begegnungen.
Ja, genau. So alles, was nicht so sein muss, wird oft vermieden.
Ja, da wo die Deadline fehlt, ne?
Richtig, genau. Und hier steht auch, sagt einer, lustigerweise, immer wenn ich Zeitdruck habe, schiebe ich Dinge bis zum letzten Zeitpunkt auf. Auch wenn es Dinge sind, die mir Spaß machen, also nicht nur unangenehm ist. Ja, also,
interessant.
Dieser Druck scheint
Das ist dann vielleicht jemand, ja, wie hieß das? Der so ein bisschen einen Kick bekommt aus dieser Tatsache, dass es
doch ein Erregungsaufschub.
Ja, genau, das könnten wir der Kollegin oder dem Kollegen ja mal spiegeln.
Ja, genau. Ja, sehr gut. Ein Menschheitsproblem oder ein Zeitphänomen, das ist so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall eine moderne Zeiterfindung ist, dass wir wirklich aufschieben, weil es so viel in unserem Leben gibt. Also ich glaube, wir sind sehr voll. Und das war auch so meine Mitnahme aus dem letzten Jahr, wo man wirklich ja sehr viel zu Hause ist und sehr viel Zeit mit einem mal auch hat, auch jetzt in unserem Lockdown, wie viel Zeit wir haben und was wir damit machen. Also ich kann nur für mich persönlich sagen, ich mache nicht leider so viel Sinnvolles, wie ich mir immer vorstelle. Also Stichwort Serien schauen und so weiter. Aber es ist halt auch eine Zeit, wo man wirklich viel zum Nachdenken kommt und Dinge, denke ich mal, auch sehr gut anschieben kann. Also ein idealer Zeitpunkt eigentlich auch die Steuererklärung gleich im Januar anzufangen.
Oh Gott. Da muss ich auch noch viel aufräumen zu Hause, damit ich das im Januar mache. Aber ich finde den Hinweis ganz gut. Ich habe zumindest für mich im letzten Jahr gelernt, dass es manchmal reicht, an einem Tag nur eine Sache zu schaffen und sich gut zu fühlen. Mhm. Also jetzt im Job, vielleicht reicht das dann nicht immer, vielleicht eine wichtige Sache am Tag wäre schon ganz gut. Aber auch so privat ist jetzt nicht so, dass, ich habe tatsächlich den Keller sogar aufgeräumt in der Zeit, was ich über Jahre, muss ich zugeben, vermieden habe. Aber auch eher jetzt gegen Ende. Aber es gab so Dinge, wo ich das Gefühl hatte, da hat es geholfen, dass man in Summe so ein bisschen entschleunigt ist. Und deswegen glaube ich schon, dass du recht hast, dass es etwas ist, was zumindest sich verstärkt hat. Wahrscheinlich waren wir schon immer ein bisschen Aufschieber und Leute, die also als Mensch immer noch ein bisschen tieren wollten, die schnelle Bedürfnisbefriedigung haben vor den langfristigen Zielen. Aber dadurch, dass wir so viel zu tun haben, es gibt immer etwas, was wichtig ist, gerade zu tun zu haben oder erledigt zu werden. Und die Ablenkung so viel stärker ist. Es gibt halt dieses Smartphone da, was ständig blinkt und ständig News. Ja, also es gab eine Phase, hatte ich so ganz schlimm News-Junkie-Syndrome. Da war ich dann fast schon empört, wenn ich nach 30 Sekunden Kunden Spiegel online erneut besucht habe, das war immer noch keine neue Neuigkeit da auf der Startseite und ich musste es wieder zumachen, konnte nichts Neues lesen. Aber das gibt's ja heute fast nicht mehr. Es gibt ständig irgendwas Neues und irgendwas, wo unsere Aufmerksamkeit drauf gelenkt werden soll. Insofern glaube ich, ja, das Problem ist stärker geworden zumindest.
Ja, also ich denke, vor allen Dingen muss man das Ganze, weil es eben auch so verbreitet ist und es wirklich ja noch ein Unterschied ist, ob es negative Konsequenzen hat oder nicht. Man muss die Haltung ein bisschen offener und positiver, denke ich mal, dazu bewerten, wie wir das ja eben schon gemacht haben. Sobald man drüber spricht, fühlt man sich eigentlich ja auch schon wieder ein bisschen besser und beruhigter. Und vielleicht auch so ein bisschen motivierter, doch das Ganze jetzt mal anzugehen. Das kann man auch zum Beispiel unter den Tipps gegen das Aufschieben so finden.
Da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt haben wir so viel über das Problem geredet, jetzt wollen wir es natürlich auch lösen.
Richtig. Also es gibt eine sogenannte 72-Stunden-Regel. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Das sagt sozusagen, dass man in diesen 72 Stunden sich dieses Ziel setzen muss, das bis dahin erledigt zu haben.
Oh.
Ja, es ist halt.
Das ist nicht viel Zeit.
Nee, das stimmt. Aber es setzt halt eben einen Riegel davor, es wirklich zu verschieben. Und das ist auch, denke ich mal, das Problem, weswegen es diese Prokrastinationsambulanz gibt. Die Studenten brauchen vielfach, und das haben sie eben oft nicht, dieses konkrete Ziel mit einem Termin, den man sich wirklich setzt. Ich glaube,
das heißt, wie so eine künstliche Deadline, ja? Ich muss wenigstens innerhalb von 3 Tagen, also abgeschlossen oder angefangen haben damit?
Ich denke, angefangen.
Man kann ja viele Sachen nicht in 3 Tagen erledigen.
Das stimmt, das stimmt.
Haus bauen oder?
Ja, also ich denke, dieses Ziel und vor allen Dingen den Termin, den muss man sich setzen, um wirklich, da irgendwas bei uns im Gehirn und in Wallung zu bringen, dass das überhaupt funktionieren kann. Oder man muss es wirklich dann doch eben mal streichen, weil es einfach nicht die Wichtigkeit hat. Also den Keller aufgeräumt oder nicht aufgeräumt. Richtig. Das ist natürlich immer etwas, was im Kopf hängen bleibt. Aber vielleicht kann man es dann auch mit diesem Termin einfach streichen. Wenn man sagt, ey, das ist absolut keine Prio zurzeit. Wir haben da ganz andere Sachen zurzeit. Ne?
Auch das kann ja ungemein entlasten, sich nicht selbst in Stress zu machen, ständig nur sich schlecht zu fühlen, mal irgendwas nicht tut, sondern zu sagen, okay, werde ich jetzt ein glücklicherer Mensch, wenn ich den Keller aufgeräumt habe oder ich sehe den sowieso eigentlich nie. Das ist vielleicht auch okay fürs Lebensgefühl, vielleicht besser einmal diese Entscheidung zu treffen. Ich bin halt ein unordentlicher Mensch, aber im Keller sieht es wenigstens keiner, als sich ständig damit schlecht zu fühlen.
Richtig, richtig. Oder bei uns war es so, ich glaube, ich habe 10 Jahre gebraucht, um unseren Nebenraum mal schön zu machen. Und dann kam der neue Kühlschrank und dann musste aufgeräumt werden. Also es gibt ja auch wirklich manche Sachen, wo man weiß, okay, es ist dann manchmal notwendig und genau diesen Druck braucht man. Glaube ich. Das ist ganz wichtig. Also insofern muss man dann vielleicht auch einfach so eine gewisse Dankbarkeit vielleicht mal auch an den Tag bringen. Habe ich gelesen, also
für?
Was auch dazu gehört. Dankbarkeit eben insofern, dass man sich nicht so selbst unter Druck setzt. Das ist, dass man so ein bisschen mehr nett zu sich selbst ist und wirklich vielleicht sich dann eher mal auf die Schulter klopft und sagt, hey, das hast du doch jetzt schon mal super gemacht und mach mal weiter so und morgen gehen wir das Projekt an oder ich gehe das Projekt an. Also hat ja immer so ein bisschen mit diesem Think Positive und sich neu aufzustellen. Das ist auch wirklich ja eine Organisationssache, sich das immer wieder bewusst zu machen. zu werden und sich da auch ein bisschen zu konditionieren, dankbar zu sich selbst zu sein und nicht immer nur so negativ.
Und ich finde, was dabei hilft, ist, das hast du vorhin ja für dich auch angedeutet, den Prozess selbst schon wertzuschätzen und nicht nur das Ergebnis. Ne?
Ja.
Wenn wir jetzt sagen, ja, ich will jetzt mal ein ganz großes Projekt, was jetzt nicht, also nicht abnehmen, sondern ich will ein Haus gebaut haben, bis ich, weiß nicht, 30 bin oder nimm mal ein kleineres Projekt, das Baumhaus für die Kinder. So, dann ist das erstmal eine große Aufgabe und es hilft, glaube ich, anstatt diese große Aufgabe vor sich herzuschieben und sich immer schlecht zu fühlen, zu sagen, naja, aber im ersten Schritt müsste ich mal die Bretter dafür besorgen. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich die Bretter da schon liegen und es ist schon ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einem Baumhaus und ich kann erstmal was abhaken, gedanklich und sagen, guck mal, das hast du schon mal gemacht.
Richtig.
Im nächsten Schritt, weiß nicht, frage ich einen Freund nach einem Bauplan oder säge schon mal den Baum ab, wo das rauf soll oder so. Jetzt habe ich noch ein Baumhaus gebaut. Ich rede immer über Dinge, die ich nicht verstehe. Aber ich meine, also etwas kleiner schneiden, so dieses, ich nehme ein anderes Beispiel, wo ich es ganz gut kenne, das ist eine längere Präsentation machen. Das schwierigste Schritt ist, PowerPoint aufzumachen und die ersten drei Worte zu schreiben.
Genau.
Sei es die Agenda oder was oder so ein Ablaufplan, was soll ich denn hier reinschreiben? Wenn ich das schon mal hab, ach, dann habe ich ja eigentlich nur noch Puzzleteile auszufüllen.
Ja.
Aber dieses weiße Blatt Papier, von dem man ja sprichwörtlich bei Literaturmenschen oder so oder also Autoren wie oft auch spricht, das macht Angst, weil es so groß die Aufgabe, so unüberschaubar, wenn man sie kleiner bricht und sagt, heute mache ich mal nur eine Seite. Das kriege ich hin.
Ganzes
Buch
das
nicht,
aber
eine Seite.
Als Tipp so angegeben, dass es dieses Zerteilen in Häppchen überhaupt erstmal anfangen und damit von diesem Berg eben kleinere Etappen überbleiben.
Ja. Auch Zwischenziele, die man feiern kann, ne, wo man sich drüber freuen kann, dass man es geschafft hat. Ja, finde ich einen sehr guten Tipp. Hast du noch mehr?
Ja, also wir haben schon viel genannt. Das Vorplanen zum Beispiel, was du ja auch machst. Du hast das immer so ein bisschen im Blick mit deinen Terminen und bist dann nicht so, sag ich mal, in Schockstarre und du weißt eben, dass dieser Termin ansteht. Also das hat sehr viel mit natürlich präsent sein und auch wirklich sich drum zu kümmern als wichtigsten Grundschritt. Das fehlt vielen, aber ich denke, dass dann eben Kalender und Einträge natürlich total wichtig sind, um sich da besser aufzustellen und nicht dann irgendwann hilflos in Schockstarre verängstigt das ganze Projekt eigentlich aufzugeben.
Sozusagen. Ja, das war aber ein Learning, das habe ich auch erst vor einigen Jahren für mich so erkannt, dass mir das unglaublich hilft, weil es weniger Stress bewirkt, dass ich den Tag und auch die Woche vor allen Dingen mit einer Art Planung beginne, im Sinne von, ich gucke einfach mal auf den Kalender, was steht denn diese Woche an? Und dann sehe ich ja auch, oh, da ist am Freitag irgendwie ein wichtiger Termin, dann hast du jetzt aber immerhin noch eine Woche Zeit, das vorzubereiten, anstatt dann Freitag früh oder wenn 15 Minuten vorher Outlook pingt und sagt, so jetzt, ne, dann wird's echt stressig. Aber das im Kalender zu sehen und da auch so ein bisschen Gefühl zu bekommen, oh, die Woche sieht aber sehr voll aus, wenn ich da wirklich Zeit, wenn ich das schaffen will, dann muss ich mir jetzt irgendwie Zeit nochmal blocken oder so. Dass ich den Kalender auch vielleicht mal eintragen und sagen, die zwei Stunden, die blocke ich als Zeit für mich selbst, um zum Beispiel an einer Präsentation zu arbeiten.
Genau. Prios setzen, ehrlich zu sich sein, auch mal Projekte wirklich dann doch zu canceln, die einfach nicht zu schaffen sind. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um aus dieser Erschöpfung und dieser Überforderung, die, glaube ich, dann oft bei vielen einkehrt und die dann eben Sachen verhindert, die zu schaffen gewesen wären. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall.
Und etwas fällt mir noch ein, ich habe ein Buch gelesen und das ist sehr dünn gewesen und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was alles noch genau drin stand, aber der Titel alleine reicht eigentlich schon. Das Buch hieß Eat That Frog.
Mhm.
Und das war also als Kernaussage eben die Überlegung, wenn ich morgens schon einen Frosch gegessen habe, dann kann am Rest des Tages eigentlich nichts Schlimmes mehr passieren, also nichts Schlimmeres. Ich kann mich auf den Rest des Tages freuen und das natürlich symbolisch zu verstehen, also als Frosch in dem Fall das, was mir an dem Tag als Aufgabe vielleicht am unangenehmsten erscheint.
Ja.
Eben die Anrufe zu tätigen, die man eigentlich vermeiden wollte oder weiß ich nicht, das Projekt tatsächlich beginnen, vor dem man schon so lange zurückschreckt oder was auch immer das jemals sein mag, aber wenn man das morgens als erstes macht, dann ist man diese Last schon mal los und schleppt die nicht den ganzen Tag oder im Zweifel sogar noch länger mit sich rum und der ganze Tag wird schöner und es ist morgens ist am meisten auch noch mehr Energie da, ja, dann ist man nach dem Kaffee wenigstens einigermaßen munter, wenn ich versuche, schlimme Dinge oder sagen wir mal Sachen, vor denen ich jetzt nicht, wozu ich nicht so viel Lust zu habe, dann nachmittags um 2 zu machen, wo ich dann so im Nachmittagstief bin, dann wird das garantiert nichts mehr. Morgens um 8 geht's vielleicht noch.
Ja, genau. Oder man steigert sich einfach so. Also ich muss sagen, diese Woche hätte ich am Montag nichts auf die Reihe bekommen nach 2 Wochen Urlaub.
Ja, okay.
Und jetzt so langsam Richtung Mittwoch finde ich das total toll. Projekte anzufangen, die man sich schon so lange vorgenommen hat und sie in die Tat umzusetzen.
Dann habe ich ja gespannt.
Yes. Ja, interessant, was wir hier alles so ein bisschen beleuchten konnten. Ich hoffe, ihr liebe Zuhörer habt das da etwas von mitnehmen können für euch. Wenn ihr auch nochmal herzlich lachen wollt, kann ich auch nur sehr empfehlen, Max Gold auch auf Spotify und YouTube zu finden. Prekariat und Prokrastination. Wirklich total lustig und man bekommt gute Laune und entdeckt sich auf jeden Fall selbst ein bisschen wieder und ist dann, glaube ich, hoffentlich motiviert, das die nächste unangenehme Aufgabe endlich zu erledigen.
Yay. Ich habe jedenfalls viel gelernt durch die Tipps, die du mitgebracht hattest und hoffe, dass wir dieses Jahr 2021 mit diesen guten Vorsätzen, diese Tipps auch umzusetzen, starten können. Wir haben es ja schon getan mit der ersten Folge dieses ganz neuen Podcasts.
Genau,
wir haben's
unser
nicht
neues
lange,
Projekt.
Ja, wir haben nicht lange gewartet, sondern die ersten Tage im Jahr genutzt. Da freue ich mich auch drüber. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Initiative und die vielen Tipps, Daniela.
Ja, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Seid auch mit dabei, wenn wir wieder Ticks und Tricks eine Podcast-Folge rausbringen. Wir werden immer neue Themen angehen. Alles, was im Alltag euch weiterhilft und uns angeht, das werden wir hier beleuchten und demnächst on air sein.
Ich freue mich drauf. Macht's gut.
Tschüss.